Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Stammplatz. Ich bin André Albers und heute bei mir der Kollege Niklas Heising.
Hallöchen, ich habe richtig Bock.
Das ist eine coole Folge, ne? Wir haben lange, die ganze Woche über uns die Köpfe schon heiß diskutiert, denn heute reden wir über die geilsten Bundesliga-Truppen und zwar der 2000er Jahre. Wir haben uns darauf geeinigt, weil du bist ja erst 2001 geboren tatsächlich.
Ne? Wissen viele nicht, aber ich bin noch relativ jung.
Ganz junger Hüpfer und deswegen haben wir uns darauf geeinigt. Wir haben uns 5 Mannschaften rausgesucht, die unserer Meinung nach die geilsten Truppen seit 2000 sind. Wir haben als Regel auferlegt, dass nur eine Mannschaft pro Verein dabei sein darf.
Ne? Also theoretisch hätte man natürlich 5 Bayern-Mannschaften machen können. Rein punktemäßig, da sind sie natürlich in dieser Rekordtabelle, wer hatte die meisten Punkte in der Saison, das sind ja fast nur Bayern-Teams, aber so wäre es ja ein bisschen eintönig dann geworden.
Und es gibt ja auch genügend Geschichten über die anderen Truppen zu erzählen.
Absolut, absolut.
Wir können mal über diejenigen sprechen, die es nicht in unsere Top 5 geschafft haben. Denn ey, wir haben auch sogar überlegt, eine Top 10 zu machen, aber es wäre ein bisschen sehr ausschweifend geworden. Also lass mal über 3 Mannschaften reden, die knapp vorbeigeschrammt sind. Die ersten sind die Stuttgarter 2007 mit einem absoluten Kultkader.
Das stimmt. Also da hast du Namen drin. Ich glaube, als erste beiden muss man Sami Khedira und Mario Gomez nennen.
Absolut,
also, ja. An ihrem besten Tag 2 Weltklasse-Spieler. Khedira schlägt danach, ein paar Jahre später, dann ja die Weltkarriere bei Real ein, wird Weltmeister 2014. Aber es gibt natürlich noch andere Namen auch in dem Kader.
Genau, unser Gast von gestern dabei, Timo Hildebrand, überragend in dieser Zeit, ne? Ist danach ja in Richtung Spanien abgewandert. Dann dazu noch Markus Babbel. Also Markus Babbel und Sami Khedira haben in einer Mannschaft gespielt.
Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise. Also gar nicht.
Legendenteam einfach. Ne?
Wirklich, wirklich Legendenteam.
Benny Laut auch noch mit dabei. Pavel Pardo.
Ludovic Magnan.
Ludovic Magnan, gute Geschichte, weil mit 2 unterschiedlichen Mannschaften deutscher Meister geworden. Mit dem VfB Stuttgart und Werder Bremen.
Ja, aber natürlich ein Team, das sich die Meisterschaft so ein bisschen erschlichen hat am Ende, was natürlich auch unseren beiden Vereinen. Ja, also es war sehr bitter für uns beide, sagen wir mal so.
Die Stuttgarter haben in uns Schmerz ausgelöst tatsächlich, denn 2007 hatten auch Schalke und Werder die Chance, Meister zu werden.
Bis zum bitteren Ende, sehr gute Chancen.
Genau, und am Ende hat es der VfB aber gepackt. Sie haben es nicht in unsere Top 5 geschafft, denn wir haben noch bessere Mannschaften unserer Meinung nach. Das ist natürlich alles sehr subjektiv, liebe Stammis. Und ihr könnt gerne auf Stammplatz-Handy auch eure Meinung dalassen. Würde uns sehr interessieren, was eure Truppen sind. Wir haben noch 2 Mannschaften, wo wir sagen, ja, die kratzen an der Top 5, die packen es aber nicht. Eine ist nicht deutscher Meister geworden. Nee, beide sind nicht deutscher Meister geworden, aber haben andere Titel geholt. Die einen sind die Frankfurter. Frankfurter Eintracht aus dem Jahr 2022, noch gar nicht so lange her. Die einzige Mannschaft in den 2000ern außerhalb der Bayern, die tatsächlich einen europäischen Titel für Deutschland geholt haben.
Das muss man natürlich auch dazu sagen. Die haben natürlich auch so eine Euphoriewelle da ausgelöst. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die Szenen da von dem Spiel in Barcelona, wo ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber es wären ja irgendwie 25.000, 30.000 Frankfurter, wenn nicht sogar noch mehr gewesen sein.
Gefühlt waren es
also,
alle.
Gefühlt waren es das ganze Camp Nou. Ja, wirklich. Also ja, dieses halbe Jahr, wo sie das da durchgezogen haben mit der Euroleague, das war eine wahnsinnige Reise. Das Finale war ja auch noch, das passte ja so spektakulär, wie das Finale war mit dem Elfmeterschießen am Ende. Aber du sagtest es schon am Ende, es war ja immer von dieser Diva die Rede, also in Europa waren sie immer top, in der Bundesliga waren sie dagegen immer flop, das ja, am Ende reichte dann nicht der Bundesliga-Erfolg.
Die launische Diva vom Main. Und dann wollen wir noch reden kurz, Niklas, über den für mich persönlich und für dich sowieso, bin ich mir sicher, größten Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der Mann hat den DFB-Pokal gewonnen, Senor Raúl.
Logischerweise, da sind wir bei Schalke 2011, auch in der Liga leider zu schlecht gewesen. Ich habe natürlich dafür gekämpft, dass sie es in die Top 5 schaffen, aber ich musste mich am Ende fügen, weil Platz 14 der Liga in der Saison beinahe sogar abgestiegen, ganz, ganz lange unten drin gestanden.
Ist dann zu wenig, um in die Top 5 geilsten
Truppen zu kommen. Ist zu wenig, aber wir müssen natürlich im Gegensatz sehen, Champions League Halbfinale, ein legendäres Spiel in Mailand, 5-2. Edu macht Tore, Alexander Baum-Johann, Hans Sapai, also eine vollkommen kuriose Mannschaft, weil du hast die Supertalente oben mit Raúl, Huntelaar, Fafan, Jurado, Benedikt Höwedes, Manuel Neuer und dann hast du aber auch in der Saison Spieler wie Ali Karimi, Angelos Charisteas, die von Felix Magath noch geholt wurden, der in der Saison gefeuert wird, dann kommt Ralf Rangnick, am Ende stehen sie im Halbfinale der Champions League, gewinnen den Pokal, landen aber nur auf Platz 14 in der Liga, also eine höchst spektakuläre Saison und nichts beschreibt Schalke besser als diese Saison, muss ich ehrlicherweise sagen.
Und jetzt Kommen wir zu unseren Top 5. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, vor allem dann auch in der Platzierung und Sortierung nicht, aber wir haben uns einigen können. Das ist schon mal gut. Also wir haben uns hier nicht die Köpfe eingeschlagen, aber sie haben geraucht.
Das ist alles friedlich abgelaufen, ja, genau. Das würde ich schon sagen.
Und dann fangen wir an mit Platz 5. Das ist für uns der VfL Wolfsburg 2009. Dazu gibt es ja auch bereits eine Stammplatz-Sonderfolge, wo unter anderem der Zehner Misimovic sprechen, Felix Magath spricht auch in dieser Folge und da kann man sagen, das ist Magaths Meisterstück.
Muss man sagen. Also ich glaube, kein Titel in seiner Karriere hat ihm so gut getan wie dieser. Die Vorgeschichte ist natürlich, er war davor bei den Bayern,
ja,
ist dann unschön rausgeflogen, mitten in der Saison 2007, wurde durch Ottmar Hitzfeld ersetzt, fängt danach bei Wolfsburg an. Das braucht dann ein paar Jährchen, aber dann 2009 endet das dann ja in diesem 5:1, wo sie die Bayern ja komplett demontieren in Wolfsburg.
Grafitsch mit der Hacke.
Grafitsch mit diesem Sensationstor. Magath wechselt noch den Torwart während des Spiels aus, um André Lenz da ein paar Minuten zu geben. Also es ist so wirklich das Beispiel ja einer Bayern-Demontage-Blamage, was viele, glaube ich, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten. Danach war die Saison ja noch gar nicht gelaufen. Also Wolfsburg, das war der 26. Spieltag, danach waren sie 3 Punkte vor den Bayern. Und das war ja die Saison, wo Hertha noch mit drin war, Stuttgart war noch bis zum Ende drin, der HSV war lange dabei. Aber am Ende hat sich Wolfsburg da durchgesetzt.
Du hast mir vor dieser Folge eine Statistik vorgelesen, die konnte ich nicht glauben.
Wahnsinn.
Die konnte ich nicht glauben. Also Grafitsch und Dzeko waren ja das Sturmduo überhaupt, das vielleicht erfolgreichste Bundesliga-Sturmduo der Geschichte.
Also rein statistisch, wenn man sich diese Saison anguckt, es sind 73 Pflichtspiele, die beiden zusammen für Wolfsburg gemacht haben.
Ja.
Und es sind 71 Tore.
Das ist krank.
Das ist eine Wahnsinnszahl. Also ich glaube, da kommt kein anderes Sturmduo in der Bundesliga-Geschichte dran. Zumindest statistisch.
Also 2009 die Wolfsburger, unser Platz 5. Wir machen weiter mit Platz 4. Und da geht's um Werder Bremen. Habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass wir uns einigen konnten, dass meine Truppe aus der Saison
2003... Ja, du hast das schon recht meinungsstark durchgesetzt. Von Einigung kann da keine Rede sein, aber ist okay. Komm, fang mal an zu erzählen.
Oh, da krieg ich wieder Nachrichten von den Stammis, dass ich hier Werder reingemogelt habe. Nein, die Mannschaft hat's verdient. Doublesieger 2004. So, man ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Man ist im UI-Cup gegen den SV Pasching ausgeschieden, gegen Österreicher. Und da dachte man schon, eieiei, was wird das hier in Bremen? Und dann hat man aber tatsächlich am ersten Spieltag direkt Hertha weggehauen mit 3:0 und war in der ganzen Saison nicht schlechter als Platz 4 und stand in der kompletten Rückrunde auf Platz 1. Also es gab keinen Spieltag in der Rückrunde, wo Werder nicht Erster war und verdienter kannst du am Ende nicht deutscher Meister werden.
Ja, und ja auch ultra dominant dann den Titel eingefahren mit diesem legendären 3:1 da in München, ne?
Genau so ist es.
Wo das Ding ja, glaube ich, schon nach einer halben Stunde mit 3:0 durch war oder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde.
Ailton, Klasnic und Miku haben die Tore geschossen, ja, ne? Also ich werde auch Marcel Reif da nie vergessen, hab den Kommentar da immer noch im Ohr und ja, da hat man natürlich gedacht, weil Uli Hoeneß, so wie man ihn kannte zu der Zeit, hat vorher richtig Radau gemacht, hat gesagt und wir wollen mal erstmal sehen und so und Werder muss da hinkommen und dann gewinnt Werder da souverän in München und dann war der Drops gelutscht. Ich glaube, was man Werder so ein bisschen vorwerfen kann in dieser Saison, die haben das nicht ganz seriös zu Ende gespielt. Die haben dann gegen Leverkusen zu Hause verloren, haben in Rostock nochmal verloren, das war, weiß ich nicht. Man hatte am Ende noch das Pokalfinale gegen Alemannia Aachen, da hat Werder sich dann wieder durchgesetzt, ja, aber trotzdem, das war eine Truppe, die hatten wir nie wieder, auch wenn wir danach richtig gute Mannschaften hatten. Also im Tor, Andi Reinke. Wahnsinn.
Ja, und ich meine, ich glaube, Werder bleibt ja in Erinnerung aus der Saison allein schon für dieses Angriffstrio mit Klasnic, Ailton und Miku.
Genau.
Also das gibt's ja auch selten. Wir hatten gerade über Grafitsch und Dzeko schon so als Doppelspitze gesprochen. Klasnic und Ailton sind da, glaube ich, auch jetzt nicht so weit von weg, was das Spielerische angeht. Das war ja schon sensationell.
Man muss ehrlicherweise sagen, Johan Miku hat in seiner Karriere ein riesengroßes Problem gehabt und das hieß Zinedine Zidane.
Ja.
Also der hat in der französischen Nationalmannschaft so gut wie keine Rolle gespielt, was einfach daran lag, dass der beste Franzose aller Zeiten vor ihm stand.
Ja.
Da kannst du nichts machen.
Da kannst du nicht viel machen.
Das
ne?
ist so quasi wie bei Ter Stegen mit Manuel Neuer.
Ja,
so,
das stimmt.
Was willst du machen?
Das stimmt. Kann
ne?
ich dran vorbei.
Ja, bei Werder einige kultige Leute mit dabei, wir haben drüber gesprochen, Ludovic Magnan, ne, der auch gar nicht so super viel gespielt hat, Ismail Kristajic, ne, also diese Werder-Mannschaft ist später ja auch ein bisschen auseinandergefallen, ja, auch wenn Werder das einigermaßen dann über ein paar Jahre noch kompensieren konnte. Ismail zu den Bayern, Kristajic zu Schalke, Ailton ist zu Schalke gewechselt, Fabian Ernst, das Trikot hängt ja hier im Stammplatzbüro.
Auch
das
zu Schalke.
Ne, das Meistertrikot von Fabian Ernst, auch dann irgendwann zu Schalke gewechselt. Also diese Mannschaft konnte Werder so nicht zusammenhalten, aber es war natürlich ein brutal erfolgreiches Jahr. Ich erinnere mich an Ailton, der wollte am Ende auch gar nicht mehr weg. Er hat geheult, weil er den Vertrag bei Schalke schon unterschrieben hatte.
Ja, das hat man dann auch bei Schalke gemerkt. Das war ja nicht allzu erfolgreich dann, leider Gottes vom Kugelblitz. Ne? Aber ja, so läuft's halt. Ne?
Also, Doublesieger Werder Bremen 2003, 2004 ist unser Platz 4. Und jetzt machen wir weiter mit einem Novum in unserer Rangliste, denn wir sprechen jetzt über eine Mannschaft, die hat nichts gewonnen. Absolut gar nichts.
Die hat nichts gewonnen, aber die war so nah dran in allen Wettbewerben.
Das war unglaublich.
Es ist schon Wahnsinn, ja.
Wir reden über die Mannschaft, die einem Verein einen Titel gegeben hat, den sie wahrscheinlich erst in dieser Saison über 20 Jahre später los wird. Wir reden über Bayer Vizekusen 2002. Ja.
Und ich will jetzt einfach nur mal mit ein paar Namen einfach mal einsteigen. Ja?
Ich krieg Gänsehaut.
Ich lese einfach mal nur ein paar Namen aus dieser Mannschaft vor. Also du hattest ja Rainer Kallenbund zu Gast hier erst vor kurzem. Da muss man sagen, Chapeau, was er da mal zusammengestellt hat.
Absolut.
Also wirklich. Also Seroberto, Bernd Schneider, Dimitar Berbatov, Baştürk, Neuville, ein älterer Ulf Kirsten, aber der immer noch als Joker sehr, sehr, sehr, sehr effizient war.
Champions League-Finale eingewechselt worden zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja. Hans-Jörg Butt im Tor, Placente und natürlich Michael Ballack. Eventuell auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Da kann man drüber streiten. Der macht in dieser Saison in 29 Bundesligaspielen 25 Scorerpunkte, in 15 Champions League-Spielen 9 Scorerpunkte und steht im gleichen Sommer noch mit Deutschland im WM-Finale, was er auch, ja, verpasst da bitter natürlich mit der Gelbsperre, aber die Saison, die er da spielt, ich glaube, da gibt es wenige Mittelfeldspieler, die annähernd daran kommen.
Und dann gibt es natürlich so Legenden, die noch dabei waren, wie zum Beispiel ein Jens Nowotny. Vergisst man auch immer
Carsten
wieder.
Carsten Ramelow. Ne?
Also das ist wirklich, das ist eine Truppe gewesen, diese Zusammenstellung, wenn man sich das anschaut, das war der Wahnsinn. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind und all diejenigen unter euch, die da schon Fußball aktiv verfolgt haben, die werden wissen, Bayer Leverkusen hätte zumindest den Sieg im Champions-League-Finale verdient gehabt.
Definitiv. Also wir müssen erstmal über diese Reise ins Champions-League-Finale sprechen. Also weil das ist schon ein Lauf, den die da hatten, das können nur wenige Vereine eigentlich vorweisen. Also,
die haben dann Manchester noch rausgehauen, aber erzähl mal.
Ja, also die fangen an in der Vorrunde, fangen die mit Barcelona und Lyon an, da setzen sie sich durch. Dann gab es ja damals noch die Zwischenrunde, da hatten sie zum Beispiel Juve und Arsenal, die sie ausschalten. Und dann geht es weiter mit Viertelfinale Liverpool, Halbfinale Man United und dann spielst du im Finale gegen eine frühe Version der Galacticos, wo aber Zidane und Figo schon da sind. Ronaldo, der Brasilianer, war noch nicht da, trotzdem Zidane, Figo da und im Finale wird dir dann der Zahn gezogen von einem jungen spanischen Torwart, der eingewechselt wird, dessen Stern da aufgeht und der trägt den Namen Iker Casillas.
Genau, der hat wirklich Bayer Leverkusen zur Verzweiflung gebracht. Also Zidane hat auch ein schönes Tor gemacht, ne? Wir wollen das gar nicht...
Ein schönes Tor, genau. Ja, ein außergewöhnliches Tor, ja.
So, wir wollen das gar nicht kleinreden, aber Iker Casillas hat dafür gesorgt, dass Bayer Leverkusen in dieser Saison keinen Titel gewinnt, denn ich bin der Meinung... Das war der Titel, wo die wirklich am nächsten dran waren. Das ist verrückt, die Champions League.
Ja, das stimmt. Also ergebnistechnisch wahrscheinlich schon. Pokalfinale verlieren sie 4-2 gegen den FC Schalke 04.
Übrigens habe ich da gelesen, was für Namen da getroffen haben. Kultig, Andi Möller, Viktor Agal, die Böhme. Rot gekriegt, ne?
Ja, Böhme Wahnsinn. Trifft auch noch. Ja, und in der Meisterschaft verspielen sie das Ding wieder ganz kurz vor Ende durch ein 0-1 in Nürnberg. Tja. Sehr, sehr bitter. Verlieren das Ding noch an den BVB. Aber ja, das liegt diesen Mythos für Vizekusen. Das ist ganz klar so. Super interessant finde ich noch dazu. Nach der Saison Seroberto weg, Ballack weg, gehen natürlich beide zu den Bayern, die es wieder gut machen und den direkten Konkurrenten schwächen. Und in der Folgesaison steigt Leverkusen fast ab.
Krass.
Es ist wirklich krass.
Also habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Nee, hatte ich auch nicht mehr. Habe ich auch erst dann wieder gesehen, als ich es dann gelesen hatte. Klaus Toppmöller fliegt eine Saison später raus und dann wird der Verein von Klaus Augenthaler gerettet.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja. Ich hätte gar nicht mehr gewusst, dass Augenthaler überhaupt Leverkusen-Trainer war.
Aber nee, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber wie gesagt, die gehen nächstes Jahr fast runter. Also da sieht man mal, was Seroberto und Ballack da für einen Impact auf diese Mannschaft hatten.
Wollen wir weitermachen mit Platz 2?
Jo.
Welche Mannschaft von diesem Verein es war, war, glaube ich, ziemlich einfach. Die Frage war nur, geht es für die noch höher als auf Platz 2? Aber ich glaube, das hätte ich mit dir hier nicht durchgekriegt.
Nee, darauf hätten wir uns nicht einigen können. Wobei bei der Frage, welche Saison nehmen wir jetzt genau? Also die Version der Mannschaft war klar. Die Frage ist nur, welche Saison.
Genau, aber wir müssen die zweite Saison nehmen. Die spätere Saison.
Ja.
Die Saison, wo die beide Titel holen.
Ja, schon. Man hätte aber auch noch die eine Saison noch mal später nehmen können, wo sie international erfolgreich sind. Aber sag erst mal, um welches Team es sich handelt.
Es geht natürlich um Borussia Dortmund. Natürlich darf der BVB hier nicht fehlen. Wir reden jetzt über den BVB 2012. Der BVB wird 2012 das zweite Mal in Folge deutscher Meister und demütigt den FC Bayern komplett im Pokalfinale. Ja. Das heißt, die Dortmunder holen das Double und diese Mannschaft unter Jürgen Klopp war so ziemlich das Beste, was der BVB jemals zu bieten hatte, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Und ich meine, ich kann noch aus der Perspektive des Schalke-Fans sprechen. Es waren wirklich Jahre, da hast du dir keinerlei Hoffnung im Revierderby gemacht. Da warst du wirklich froh, da gab es Spiele, das waren 0-0 und der BVB hatte irgendwie 29-1 Torschuss oder sowas. Es waren 90 Minuten pure Dominanz und du konntest froh sein, wenn du da mit einem Punkt vom Platz gingst irgendwie. Das war sensationell.
Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, der BVB hat auch mal einen Champions-League-Titel geholt, aber... Du hast ja gerade angesprochen, das wäre vielleicht sogar die Saison gewesen, die man hätte auch nehmen können, denn da waren die ganz dicht dran mit dieser Generation, mit dieser Mannschaft, die sich ja, ich sag mal so, ab 2010 entwickelt hat und 2013 im Champions-League-Finale in Wembley ihren Höhepunkt hatte.
Deswegen, ich hatte ja noch dafür plädiert, dass wir vielleicht sogar die 2013er-Mannschaft nehmen. Die hat zwar nicht die Meisterschaft gewonnen, auch nicht den Pokal, die packt es aber zum ersten Mal unter Klopp, richtig international erfolgreich zu sein.
Ja, aber die hat gar nichts gewonnen. Die kann nicht auf Platz 2
stehen. Am Ende hat die gar nichts gewonnen. Ja, du hast ein Jahr später, kommt noch Marco Reus dazu, was vielleicht auch ganz spannend ist. Und dann hast du natürlich diese legendären Europapokalabende gegen Malaga, gegen Real Madrid, wo Lewandowski zu Hause 4 Tore schießt. Also das sind so eigentlich diese ersten Momente, die mir bei dieser Klopp-Mannschaft sofort einfallen, muss ich sagen. Ich bin natürlich kein BVB-Fan. Ich schätze mal, die sehen das anders und sehen die Double-Mannschaft noch weiter vorne. Aber wenn ich an diese Klopp-Ära denke, dann denke ich zuerst an Felipe Santana in der 98. gegen Malaga. Und dann denke ich an Levi, wie er Sergio Ramos einschult und die 4 hochhält nach seinem 4. Tor gegen Real Madrid.
Ich finde halt krass, wie sich diese Mannschaft unter Jürgen Klopp entwickelt hat. Im ersten Jahr wirst du deutscher Meister. Im zweiten Jahr wirst du deutscher Meister und Pokalsieger, hast in der Champions League gar nichts zu bestellen. Die sind Gruppenletzter geworden mit Marseille, Arsenal und Olympiakos. Das war jetzt zu der Zeit auch nicht das Nonplusultra in Europa, aber das ging noch nicht. Da war die Mannschaft noch nicht so weit international. Hat aber 81 Punkte geholt, was auch, ne? Ist eine Hammerleistung. Ne?
Also wirklich starker Wert.
Und im dritten Jahr schaffst du es dann ins Champions League Finale. Also das ist so typisch Klopp, finde ich.
Das stimmt, ja. Die Entwicklung war definitiv zu sehen. Natürlich dann unfassbar bitter, wie das halt endet, ne?
Insgesamt. Ja.
In dem Wembley.
Ja, absolut. Also, absolut. Ja, aber wir sagen Platz 2 der BVB. Lass uns noch kurz über die Mannschaft sprechen. Das haben wir jetzt viel zu wenig gemacht.
Stimmt.
Ein junger Mario Götze. Ne?
Mats Hummels.
Robert Lewandowski.
Ein Roman Weidenfeller, der, das muss ich als Schalker anerkennen, der war immer ein bisschen underrated. Kam immer einen Ticken zu schlecht weg. Auf der Linie war der sensationell. Subotic, Piszczek,
der Kinderriegel hinten, ja.
Hummels, Subotic. Kuba. Oh mein Gott, wie sie alle hießen. Lukas Barrios hattest du noch dabei.
İlkay Gündogan.
Gündogan natürlich, klar. Also das waren schon jede Menge Topspieler. Da brauchen wir Kagawa Shinji. Ne?
Und du hattest ja nicht nur, das kommt ja noch dazu, du hattest ja nicht nur Robert Lewandowski, du hattest ja auch noch Lukas Barrios. Ja. Also du hattest ja 2 richtig, richtig gute Stürmer. Also
ja, Barrios ist ja in der ersten Meistersaison sogar der Stammstürmer. Ne?
Genau,
Lewandowski wird so ein bisschen herangezüchtet hinter ihm.
Genau, der Bessere in der ersten Saison noch. Und diese BVB-Mannschaft, die auch in der Rückrunde dann nichts mehr anbrennen lässt, 2012 und das Double holt und die Bayern ultimativ demütigt und für das verantwortlich ist, was wir danach über ein Jahrzehnt von den Bayern gesehen haben.
Leider Gottes, ja.
Ja, das ist die Mannschaft, die für uns auf Platz 2 ist. Und jetzt könnte man ja denken, ja, Platz 1, das sind dann die 2013er Triple Bayern. Nee, nicht bei uns.
Nein, also bei uns ist es ganz klar, wir haben da die Mannschaft genommen, die quasi ja, das doppelte Triple gewonnen hat, nämlich das 6-Tupel. Und das sind die 2020er Bayern. Und ich glaube, das kann eigentlich keine Debatte sein.
Nein, die 2013er Bayern, die waren angestachelt, die haben natürlich geile Charaktere gehabt mit Schweini, mit Robben und Ribéry.
Mandzukic auch vorne drin, ne? War immer geil.
Das stimmt, aber die wurden schon arg gepikst von den Dortmundern vorher und wurden auch schon teilweise, ein Großteil dieser Mannschaft wurde teilweise extrem in seine Schranken gewiesen, muss man ehrlicherweise sagen.
Das stimmt.
Die Mannschaft, über die wir jetzt sprechen, die hat die ganze Generation geprägt, die haben nichts anbrennen lassen über Jahre in der Bundesliga und die hat dann auch in diesem Champions-League-Turnier, was es zu Corona-Zeiten gab, mal ganz doll den Bizeps gezeigt. Also was die da gemacht haben, eieieiei.
Ja, also wir müssen dann natürlich anfangen mit dem Spiel gegen Barcelona.
Unglaublich.
Ich glaube, da kommen wir ja nicht drum rum.
Ja.
Also 8-2. Man muss natürlich sagen, 2013 wird auch Barcelona von denen vorgeführt, ist ja ganz klar. Aber ein 8-2 in einem K.O.-Spiel. Lionel Messi stand übrigens auf dem Platz, das möchte ich nur mal erwähnen. Es war jetzt kein B-Barcelona oder so. Nein, es gibt ein 8-2. Davor dominieren sie Chelsea. Nicht in diesem K.O.-Format, noch mit Hin- und Rückspiel im Achtelfinale, aber machen das ganz locker. Lösen das gegen Lyon, spielen dann gegen ein saugefährliches PSG und kochen die recht souverän ab, muss man sagen. Da gibt es diese ein, zwei Momente, aber Coman entscheidet das am Ende. Ja, und dann krönen sie sich. Recht lustig ja eigentlich in der Saison, du sagtest, sie haben es dominiert, das war so der Höhepunkt dieser Bayernzeit, aber in der Saison fliegt Kovac ja noch am Anfang raus.
Genau, weil Thomas Müller und Niko Kovac große Differenzen hatten.
Und dann kommt dein Lieblingstrainer.
So, und dann kommt Hansi Flick und das ist vielleicht auch so ein kleiner Grund, warum die Mannschaft noch mal ein bisschen höher einzuschätzen ist. Meiner Meinung nach, ich tue dem Mann nochmal so unrecht, das ist so gemein. Ich sag ja immer scherzhaft, böserweise, wir hätten mit denen auch das Triple gewonnen, aber das sah eigentlich gar nichts nach aus zu dem Zeitpunkt.
Also in der Saison ist es halt krass. Also Flick kommt, die starten sehr gut und gewinnen dann 19 der letzten 20 Bundesligaspiele.
Ja.
Ein Unentschieden noch dabei, also 19 der letzten 20.
Und ich behaupte ja einfach nur, weil er die Jungs streichelt.
Das ist dann immer Ansichtssache. Ich möchte jetzt, also nur mal rein die Statistik, die gewinnen jedes Spiel in der Champions League, werden noch Pokalsieger und sind eins von zwei Teams, dass das Sextupel holt. Also sie gewinnen dann noch neben dem Triple UEFA Supercup, Deutschen Supercup und die Club-WM.
Ja.
Das andere Team ist Barcelona 2009 mit Pep, wo viele sagen, ist vielleicht sogar die beste Mannschaft aller Zeiten. Also da sieht man mal, auf was für einer Stufe die sich da bewegen.
Es gibt so ein paar Meilensteine. Du hast gerade über Barcelona schon gesprochen. Die gewinnen ja das Ding auch in Dortmund. Ne? In diesem leeren Signal Iduna Park 1-0. Joshua Kimmich mit diesem Lupfer aus der Distanz, ne, macht das entscheidende Tor. Die gewinnen ja auch schon unter Kovac noch am ersten Spieltag 8-0 gegen Schalke.
Ja, boah.
Also so ist das ja schon losgegangen damals.
So ist es losgegangen, aber ja, das ging dann unter Kovac erstmal nicht so weiter und deswegen, du hättest ja eigentlich auch gar nicht gedacht, dass sich diese Saison so entwickelt.
Und weißt du, wer auch richtig stark war und den vermisst man vielleicht momentan in der Form auch in dieser Saison? Serge Gnabry. Man hat von Sanabri gesprochen wegen Robberie.
Stimmt.
Weißt du?
Ja.
Und Serge Gnabry hat ein richtig, richtig starkes Jahr gespielt. Wenn der die Form hätte von 2020, dann wird es momentan bei den Bayern auch ganz anders aussehen.
Dann sähe es auch für die EM vielleicht ganz anders aus.
Absolut richtig.
Dann hätten wir da einen Ausnahmeflügelspieler, wirklich. Also.
Ist natürlich jetzt verletzt gewesen, aber wir beide sagen für uns die 2020er Trippelmannschaft, Sextubelmannschaft der Bayern noch ein bisschen höher einzuschätzen als die 2013er.
Ja, also man muss auch schon sagen, wenn man sich da auch mal auf Transfermarkt dann nochmal aufruft, wer da alles in der Mannschaft gespielt hat, ich meine, man vergisst, da waren Corentin Tolisso damals noch in Topform, ein Lucas Hernandez war damals noch gesund,
ja.
Du hattest Felipe Coutinho, hat sich noch ausgeliehen, der Stammspieler auch phasenweise war, also du hattest noch Neuer, Alaba, Goretzka, Kimmich, Boateng, alle waren noch dabei, richtig gute Form, Lewandowski natürlich noch
Gnabry
da,
Sané,
also,
genau.
Gnabry Sané, also du warst auf jeder Position wirklich top, top, top besetzt und die Spieler waren natürlich auf dem Karrierehöhepunkt.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, Robert Lewandowski, der wurde ja also meiner Meinung nach auf jeden Fall mindestens einmal um einen Weltfußballertitel betrogen.
Ja, stimmt, ne?
Also
absolut.
Der hätte viel mehr noch verdient gehabt an individuellen Auszeichnungen, weil auch der das einfach überragend gemacht hat.
Ja.
Also für uns beide, Bayern 2020, die geilste Truppe in diesem Jahrhundert.
Muss man, kommt man nicht drum rum. Also man kann viel versuchen natürlich, auch wenn wir immer sagen, lass uns vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber an diesem Bayern kommst du da einfach nicht vorbei bei diesem Format.
Und jetzt sind wir auf eure Nachrichten gespannt. Wen haben wir vergessen? Wen haben wir falsch einsortiert, ne? Ihr wisst ja, respektvoll, aber gebt uns Luck.
Meinst du, wir werden zerrissen?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das viele Leute schon ähnlich sehen. Also, ich kenne die Stammis ganz gut und ich kann mir das gut vorstellen. Hier und da vielleicht die ein oder andere Mannschaft, die jetzt als Exot noch dazukommt. Ne, da können wir in den nächsten Tagen mal nochmal drüber sprechen. Aber nee, ich glaube, wir liegen schon ganz gut.
Ja, ich bin gespannt, liebe Stammis.
Also, wir machen vor den Deckel drauf und wünschen euch noch einen schönen Samstag. Bis dann.
Tschö.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja.